Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich grüßen und willkommen heißen hier in unserer Bibelstunde. Wir freuen uns immer wieder, wenn auch die Geschwister aus der Umgebung hier sind, dass wir so auf diese Weise auch Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Denn das ist ja letztlich auch mit Sinn und Zweck einer solchen Freizeit, die wir hier an der schönen Ostsee machen dürfen. Es geht nicht nur um die schöne Landschaft, sondern auch um die herzliche Gemeinschaft, die wir mit euch, liebe Geschwister, hier haben dürfen. Wir stehen in der Betrachtung des Evangeliums nach Johannes, haben uns heute Morgen mit dem letzten Abschnitt im zweiten Kapitel beschäftigt und kämen dann heute Abend zu einem wohl sehr bekannten Kapitel oder Abschnitt, wo es um jene Unterredung geht, die der Herr mit Nikodemus geführt hat. Bekannte Aussagen und Worte, und doch haben sie uns auch immer wieder etwas Neues zu sagen. Geht es doch hier in diesem Abschnitt auch um ganz entscheidende Grundwahrheiten des Wortes Gottes. Und solche Grundwahrheiten verlieren nie ihren Wert und auch nie ihre Bedeutung. Wir wollen aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 3, lesen. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei der Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und spricht zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt dies nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Soweit zunächst Gottes Wort. Nun, wir werden hier auch an einen der bekanntesten Aussagen der ganzen Bibel erinnert, Johannes 3, Vers 16. Ich denke, wir kennen den alle auswendig. Eine ganz wichtige, bedeutungsvolle Aussage, denn in wenigen Worten fasst der Herr die entscheidenden Heilsoffenbarungen Gottes zusammen, die Gabe des Sohnes Gottes zu unserem Heil und zu unserer Errettung. Nun, diese Aussage ist ein Bestandteil dieser Unterredung, die damals stattgefunden hat zwischen dem Herrn Jesus und einem Obersten aus dem Judentum. Auch er ist sehr bekannt, und zwar Nikodemus. Es gibt aber gewiss auch hier einen Zusammenhang, der vielleicht deutlich wird, wenn man die letzten Verse aus dem zweiten Kapitel hinzunimmt. Wir haben uns heute Morgen damit etwas beschäftigt und daran erinnert, dass es damals hier unter den Juden einige gegeben hat, die an den Herrn Jesus glaubten, und zwar aufgrund der Zeichen. Man darf sagen, sie waren ungeheuer beeindruckt über die Zeichen und Wunder, die der Herr getan hat. Und von daher hatte sich bei ihnen dann auch diese Überzeugung mehr und mehr durchgesetzt, das muss wohl der Christus, der verheißene Messias sein. Wir wissen, dass die Juden in dieser Messias- oder Christus-Erwartung gelebt haben. Diese Erwartung war einfach Bestandteil inmitten des Volkes Israels, denn wie ein roter Faden zieht dieser Gedanke durch das ganze Alte Testament. Die Propheten hatten davon geredet. Wir wissen, dass aber mit der Messias-Erwartung auch gewisse Vorstellungen verbunden waren. Diese Vorstellungen kommen an einigen Stellen der Heiligen Schrift sehr deutlich zum Ausdruck. Ich erinnere nur an eine Aussage, wo das sehr deutlich erkennbar ist, und zwar, wenn wir an jene Jünger denken, die auf dem Wege nach Emmaus waren, bei ihnen zeichnete sich nach dem Tod des Herrn so eine gewisse Enttäuschung. Sie bringen das auch sehr deutlich zum Ausdruck, indem sie sagen, und wir dachten und oder wir waren der Meinung, er würde Israel erlösen. Ich denke, in dieser Aussage kommt so etwas zum Ausdruck, was diese Menschen damals erwartet haben. Denn mit dem Begriff oder der Vorstellung Erlösung haben sie gewiss auch die Befreiung verstanden, damals von dem römischen Joch. Also mit anderen Worten, es waren schon irdische Erwartungen, die es damals gegeben hat. Nun, aufgrund der Zeichen waren sie natürlich der Meinung, jetzt wird in sehr kurzer Zeit der große Augenblick kommen, dann werden wir zu dieser ersehnten Freiheit, der äußeren Freiheit kommen. Dieser Gedanke war sehr weit verbreitet, aber wir haben uns auch heute Morgen daran erinnert, dass dieses zweite Kapitel dann mit einer Feststellung schließt. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht bedurfte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Und dann kommt der nächste Satz, und da steht das Wort Mensch wieder. Und zwar, es war aber ein Mensch. Natürlich ein sehr angesehener Mensch. Aber in ihm lebte auch eine falsche Vorstellung. Und falsche Vorstellungen leben im Herzen aller Menschen. Denn das sagt Gottes Wort ganz klar und sehr überzeugend. Wenn wir einmal die Belehrungen des Apostels Paulus hinzunehmen, dann kommt er zu der entscheidenden Feststellung, da ist tatsächlich keiner, der wirklich Gutes tue, auch nicht einer. Allzumal Sünder und mangels des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Und von daher ist es sehr bezeichnend, dass wir hier in dem nächsten Abschnitt des Evangeliums nach Johannes zwei Personen haben, die nacheinander vorgestellt werden, die rein äußerlich betrachtet sehr unterschiedlich waren, und zwar einmal ein angesehener Pharisäer, wir würden heute sagen, ein angesehener Theologe der damaligen Zeit, und im nächsten Kapitel finden wir dann eine Frau, die natürlich keinen guten Ruf gehabt hat. Bezeichnend ist es, dass wir ein solches Nebeneinanderstellen unterschiedlicher Personen sehr oft in der Heiligen Schrift kennen oder finden. Ich erinnere an Jakobus, wenn er zum Beispiel von der Notwendigkeit der Glaubenswerke redet, dann stellt er ebenfalls zwei Personen nebeneinander, die tatsächlich sehr unterschiedlich waren. Auf der einen Seite Abraham, der durch den Glaubensgehorsam bereit war, seinen Sohn zu opfern, und genau daneben stellt er dann eine Rahab und fügt sogar hinzu, dass sie eine Hure gewesen ist. Er will mit diesen Worten ganz klar bezeugen, da ist eben keiner. Alle sind abgewichen und alle bedürfen der Erneuerung. Und genau diesen Gedanken finden wir wohl hier im Evangelium nach Johannes auch. Da war ein Mensch, natürlich ein angesehener Mensch, der auch etwas darstellte in der damaligen Zeit. Denn Nikodemus, so hieß er, war ein Oberster der Juden. Sein Name wird im Evangelium nach Johannes noch zweimal erwähnt. Wir wissen es ja, im Evangelium hier Kapitel 7 und auch später in Kapitel 19. Wenn man die Stelle aus Kapitel 7 hinzunimmt, kann man wohl annehmen, dass Nikodemus sogar zu dem sogenannten Hohen Rat gehörte. Das war die gesetzgebende Versammlung, so würden wir heute sagen, das höchste Gremium im damaligen Judentum. Ich erinnere nur an die Verurteilung des Herrn Jesus, der durch dieses Gremium damals auch zum Tode verurteilt wurde. Man konnte das Todesurteil nicht vollstrecken, musste von daher die Römer mit in Anspruch nehmen, so dass Pilatus dieses Urteil dann letztlich entscheidend ausgesprochen hat. Also Nikodemus, schon ein angesehener Mann, zu dieser Hohen Ratsversammlung gehörte er. Wir haben übrigens auch noch einen anderen, der erwähnt wird, der zu diesem Gremium gehört hat. Das war Gamaliel. Und wir wissen, dass Paulus sich später auf ihn beruft. Von daher dürfen wir annehmen, dass er ein sehr, sehr angesehener Mann gewesen ist. Also ein Mensch, Pharisäer, sein Name Nikodemus, Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm, zu dem Herrn, bei der Nacht. Nun, man hat oft Überlegungen angestellt, warum er bei der Nacht gekommen ist. Der Gedanke ist natürlich sehr naheliegend, dass er das aus einer gewissen Rücksicht getan hat, im Blick auf seine Stellung und im Blick auf sein Ansehen. Das ist allerdings nur eine Vermutung. Wir können die letzte Entscheidung nicht aussprechen, weil wir das nicht genau sagen können. Aber der Gedanke ist sehr naheliegend. Denn man erlebt das auch in unserer heutigen Zeit hin und wieder, dass man doch so nicht gerne öffentlich hier in Berührung kommen möchte mit dem Herrn, mit den Wahrheiten. Und dann sucht man natürlich einen Weg und wählt dann so die Dunkelheit oder die Nacht, um nicht aufzufallen, um nicht gesehen zu werden. Nun, wir haben gewiss kein Recht, einen Nikodemus zu verurteilen. Entscheidend ist, er kam. Ich denke, das sollten wir festhalten. Es gibt heute auch manche, die kommen noch nicht einmal bei der Nacht. Sie sind zu feige, am Tage zu kommen, eine klare, bewusste Entscheidung für den Herrn zu treffen, und sie kommen auch nicht bei der Nacht. Sie kommen überhaupt nicht. Also Nikodemus war immerhin ein Mann, der zu dem Herrn kam. Und das sollten wir auch sehr positiv sehen, denn das ist immer das Entscheidende. Das ist die große Einladung, die der Herr damals schon ausgesprochen hat, die bis heute ihre Bedeutung und ihre Berechtigung hat: Kommet her zu mir. Alle, die ihr mühselig seid und beladen, ich will euch Ruhe geben. Das ist die wunderbare Einladung. Die richtet sich an alle Menschen. Und das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, zu irgendeiner Kirche, zu irgendeiner Gemeinschaft zu kommen. Es geht darum, zu dem Herrn zu kommen. Das ist die entscheidende Frage. Heute auch wie damals. Nikodemus kam und dann kommt ein ganz interessantes Gespräch zustande? Und wie viele Menschen haben sich nun im Laufe der Geschichte schon mit diesem Nachtgespräch hier beschäftigt? Nikodemus hat dieses Gespräch wahrscheinlich eingeleitet, eben mit diesen bekannten Worten: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Eine sehr schöne, höfliche Erklärung, die hier ein Nikodemus abgegeben hat. Er spricht ihn einmal als Rabbi, das heißt Lehrer, an. Und bei diesem Ausdruck, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen, hat man fast den Eindruck, als ob Nikodemus sagen will, wir stehen ja so etwas auf einer Stufe, ich bin ja auch nicht irgendwer. Und ich denke, wir können uns jetzt einmal so in aller Ruhe über theologische Fragen unterhalten. Wir werden hier an eine andere Begebenheit erinnert, wo wir so etwas Ähnliches haben. Wir kennen diese Begebenheit gewiss auch, wo dieser reiche Oberster, zu dem ein Jesus gekommen ist und so ein ähnliches Gespräch geführt hat, allerdings noch einen anderen Ausdruck gebraucht hat: guter Lehrer. Und da musste der Jesus ihn dann doch etwas korrigieren, sagen, ja, wer ist schon gut, nur Gott ist gut. Auch hier haben wir wahrscheinlich die gleichen Gedankengänge, wir sind ja gut, du und ich, beide sind wir gut. Aber das stimmt nicht. Wir sind alle nicht gut. Nikodemus hatte das allerdings noch nicht so ganz erkannt. Er war gewiss ein Rabbi, ein Lehrer in Israel. Er stellt hier dem Herrn gewiss ein sehr schönes Zeugnis aus. Er sagt ihm sogar, wir wissen das. Wir sind davon überzeugt. Und zwar aufgrund der Zeichen und dessen, was du tust, musst du ein Mensch sein, der von Gott bestätigt wurde. Er war ein Jude und wusste um all die vielen Männer, die es in der Geschichte Israels gegeben hat, denen das Zeugnis ausgestellt wurde, dass sie Menschen oder Männer Gottes gewesen sind. Gott hat geredet, vielfach und auf vielerlei Weise, ehemals zu den Vätern durch die Propheten. Die Propheten Gottes waren Männer Gottes. Sie kamen im Auftrage Gottes und hatten auch göttliche Autorität und Vollmacht. Wir dürfen annehmen, dass Nikodemus so den Herrn auf diese Stufe stellt, dass er ein anerkannter, von Gott bestätigter Lehrer gewesen ist. Nun, wenn wir dieses Urteil oder diese Beurteilung eines Nikodemus einmal anhand der Heiligen Schrift genau untersuchen, dann müssen wir natürlich feststellen, er lag total falsch. Denn der Jesus war nicht ein Lehrer von Gott gekommen. Er war Gott. Und da liegt der entscheidende Unterschied. Er war Gott in seiner Person. Die Jünger hatten das ganz klar erkannt, obwohl sie keine Theologen waren. Es waren sehr einfache Leute, damals aus dem Volk. Denken wir an einen Petrus, der wohl nie eine theologische Ausbildung erhalten hat. Er war Fischer. Aber bei der Frage, was sagen die Menschen und was sagt ihr, wer ich sei, da kam ein ganz klares Urteil. Er sagt nicht, wir glauben, dass du ein Lehrer von Gott gekommen bist. Er sagt, wir glauben, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war eine ganz klare Aussage im Blick auf die Gottheit des Herrn. Bei Nikodemus und bei den Pharisäern finden wir das noch nicht. Sie sahen in ihm nur eine von Gott bestätigte Person. Und das Wörtchen wir, das wir hier an dieser Stelle sehen oder finden, weist wohl darauf hin, dass viele, auch im Hohen Rat, diese Überzeugung hatten. Sie waren schon der Meinung, das ist nicht irgendein Mensch, der dahergelaufen kommt. Das muss eine Person sein, in der göttliche Kraft ist. Von daher auch die große Schuld, auf die der Herr an anderer Stelle hinweist, wenn er ihnen den Vorwurf macht, dass sie gegen besseres Wissen damals gehandelt haben. Und in diesem Zusammenhang wird ja bekanntlich auch von der Lästerung des Heiligen Geistes geredet. Also sie hatten schon eine größere Verantwortung, denn sie hätten es wissen können, wenn sie sich nur die Mühe gegeben hätten, damit zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen. Nikodemus hat sich später, das wissen wir aus anderen Stellen, dann doch wohl Gedanken gemacht, denn langsam aber sicher kommt er doch zu der Überzeugung, dass Jesus doch nicht nur ein Mensch von Gott gekommen ist, sondern dass er der Christus war. Niemand tut die Zeichen, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also hier gab es schon klare Beweise. Jesus antwortete zu ihm und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nun, wenn man dieses Gespräch so einmal verfolgt, wie es hier aufgezeichnet wurde, dann hat man den Eindruck, dass der Herr hier plötzlich dem Gespräch eine ganz andere Richtung gibt und geben will. Wahrscheinlich hat Nikodemus das auch wohl so etwas als etwas unhöflich betrachtet, dass der Herr nicht so auf diese anerkennenden Worte eingegangen ist. Denn wir wissen ja, als Menschen liebt man immer so etwas die Anerkennung. Und hier findet das so gut wie keinen Anklang. Der Herr kommt sofort auf den eigentlichen Kern der Sache zu sprechen. Und das ist die Neuwerdung, die Veränderung des Menschen, die unumgänglich notwendig ist, um Anteil zu haben an den Segnungen des Reiches Gottes. Ich sagte schon, die Juden lebten in der Erwartung, dass der Christus kommt. Aber mit der Messias-Erwartung war auch immer die Reichserwartung verbunden. Das heißt, sie wussten aufgrund der Propheten, wenn der Christus kommt, ändert sich alles. Der bringt eine ganz neue Zeit, dann kommt die Zeit des Friedens, dann kommt die Zeit des Segens. Wir wissen um all die vielen Hinweise des Alten Testamentes. Nikodemus war auch ein Mann, der in dieser Erwartung gelebt hat, Anteil zu haben an den Segnungen des Reiches Gottes. Und wenn vom Reiche Gottes geredet wird, dann wird an vielen Stellen von dem sogenannten tausendjährigen Reich geredet, das übrigens auch später tatsächlich so genannt wird. Und zwar im letzten Buch, im Buch der Offenbarung. Also diese Vorstellung war einfach da. Und da sagt der Herr ihm nun ein ganz merkwürdiges Wort: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Das Wort von Neuem geboren hat auch den Sinn, von oben her geboren werden. Und damit steht diese Aussage auch etwas im Gegensatz oder Unterschied zu der rein natürlichen Geburt. Und in den nachfolgenden Versen wird das ja auch in aller Deutlichkeit bezeugt. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Nun, wenn man diese Aussage so einmal überdenkt, dann merkt man, Nikodemus bewegt sich wirklich nur so auf dem rein menschlichen Niveau. Er sieht die Dinge nur rein menschlich. Und damit liefert dieser Mann, obwohl er ein angesehener Theologe war, doch den Beweis für eine Aussage, die wir im Korintherbrief finden, und zwar im 1. Korintherbrief, ich glaube Kapitel 2, da sagt Paulus ein sehr ernstes Wort. Der natürliche Mensch nimmt nichts an, was aus dem Geist ist, denn es ist ihm eine Torheit. Hier merken wir, dass der menschliche Verstand letztlich nicht ausreicht, um die Tiefen der göttlichen Gedanken zu ergründen. Der natürliche Mensch beurteilt nur rein verstandesmäßig. Natürlich hat Gott uns den Verstand gegeben, wird jeder jetzt einwenden und sagen, ja, wie wollen wir sonst die Dinge beurteilen? Wir haben doch den Verstand und Gott hat ihn uns doch gegeben. Aber viele denken nicht daran oder sind sich nicht bewusst, dass der menschliche Verstand nicht mehr das ist, was er gewesen ist. Die Bibel spricht, dass der Mensch verfinstert ist am Verstande. Es hat eine Verfinsterung stattgefunden, und zwar aufgrund der Sünde. Also so neutral beurteilen, wie viele Menschen behaupten, kann der Mensch gar nicht mehr. Er ist tatsächlich geblendet durch die Sünde und auch durch die Beeinflussung, durch die Macht der Finsternis. Paulus sagt das ganz klar. Wenn wir zum Beispiel einmal Paulus mit hier hineinnehmen, denn übrigens war er auch ein angesehener Pharisäer, dann merken wir, wie weit die Verfinsterung bei diesem Pharisäer damals gegangen ist. Er war der Meinung, Gott einen Dienst zu tun, indem er die Christen damals verfolgte. So weit ging die Verfinsterung bei einem Saulus von Tarsus. Wie kann ein Mensch wiedergeboren werden? Nun, wenn man, sagte schon, diesen Vers einmal überlegt, dann muss man sagen, natürlich kann man nicht mehr so geboren werden, wie man geboren wurde. Das ist undenkbar, unmöglich. Nikodemus hat sich das so etwas vorgestellt, wie soll das überhaupt gehen? Undenkbar. Ist auch undenkbar. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht um etwas ganz, ganz anderes. Aber das musste der Herr ihm, und das muss der Herr auch heute immer wieder neu klar machen bei jedem Menschen, dass eine Wiedergeburt, wie wir es oft nennen, notwendig ist oder eine neue Geburt etwas, was von oben kommt. Denn es heißt hier, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also aus Wasser und Geist. Nun, damit steht Nikodemus natürlich vor der nächsten Frage, vor der heute auch viele stehen. Was bedeutet das? Wiedergeboren aus Wasser und Geist. Nun, für diese Aussage gibt es inzwischen auch die unterschiedlichsten Erklärungen. Wir wollen hier nicht auf alle diese Erklärungen eingehen, eine nur, die mit am weitesten verbreitet ist, und zwar im christlichen Bereich, indem man einfach die Sache sich etwas einfach gemacht hat. Und zwar sagt man Wasser gleich Taufe, also Taufe, und dann empfängt man den Heiligen Geist, dann ist man wiedergeboren. Das wäre dann die einfache Erklärung, die man tatsächlich heute sehr oft hören kann. Und es gibt sogar namhafte Theologen, die diese Ansicht auch vertreten. Wer getauft ist, und der empfängt dann den Heiligen Geist und der ist dann passend für das Reich Gottes. Das wäre dann die einfache Erklärung. Aber man darf sich eine solche Aussage nicht zu einfach machen. Denn wenn das wirklich stimmen würde, dass Taufe, dass Wasser gleich Taufe ist, dann muss man logischerweise auch an allen anderen Stellen, wo vom Wasser geredet wird, dieses Wort durch Taufe ersetzen können. Aber jeder sollte das einmal versuchen. Überall da, wo in den Evangelien der Herr vom Wasser redet oder vom Wasser geredet wird, das Wort durch Taufe zu ersetzen, das gibt überhaupt keinen Sinn mehr. Wir merken, man kann nicht einfach ein Wort durch ein anderes ersetzen. Wir sollten das Wort durchaus stehen lassen. Wenn wir es vielleicht auch heute nicht mehr so verstehen, Nikodemus hat das besser verstanden wie wir. Denn er kam aus dem Judentum. Und Nikodemus als ein Jude wusste genau, welche Bedeutung das Wasser im religiösen Leben. Jeder, der im Priesterdienst stand, wusste um die Bedeutung des Wassers. Er musste sich immer neu der Reinigung unterziehen. Priester wurden gereinigt, erstens durch Wasser, zweitens durch Blut. Jeder Priester, der Dienst tat im Heiligtum, durfte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen und Füßen ins Heiligtum hineingehen. Nun, wenn der Herr Jesus hier sagt, durch Wasser, dann war für Nikodemus das ganz klar, man muss gereinigt werden. Wobei Nikodemus wahrscheinlich auch schon mindestens später zu der Überzeugung gekommen ist, um wirklich passend zu werden in die Gegenwart Gottes, da muss man mehr haben und da braucht man mehr als das Wasser, denn mit Wasser kann man nur äußere Probleme lösen oder äußeren Schmutz beseitigen, aber niemals das, was die Herzen verunreinigt. In diesem Zusammenhang vielleicht ein Hinweis auf das, was Johannes bezeugt. Und zwar spricht er von drei Zeugnissen. Er spricht von dem Wasser, dem Blut und dem Geist. Und die drei sind einstimmig. Auch das ist vielleicht so eine geheimnisvolle Aussage, aber wir dürfen annehmen, dass hier das Blut auch auf jenes Ereignis hinweist, als der Jesus am Kreuze starb. Die römischen Soldaten öffneten seine Seite und es floss Blut und Wasser heraus. Und gerade Johannes, Kapitel 19, bezeugt die entscheidende Bedeutung dieser Aussage, denn der es gesehen hat, der bezeugt es, dass es tatsächlich so gewesen ist. Und hier ist die Erklärung dann doch sehr einfach. Reinigung gibt es nur durch den Tod Jesu Christi. Und das wird uns geschenkt und mitgeteilt durch das Wort Gottes. Wenn wir den Epheserbrief hinzunehmen, auch andere Stellen im Neuen Testament, dann wird tatsächlich von einer Reinigung durch das Wort geredet. Der Jesus sagt zum Beispiel später, Johannes 13, ihr seid schon rein. Aber nicht, weil er euch gewaschen hat, sondern durch das Wort. Weil ihr das Wort Gottes auf Herzen und Gewissen angewendet habt, deshalb seid ihr schon rein. Wir wissen aber auch die andere Aussage, aber nicht alle. Denn er wusste, von wem er sprach und wer ihn später verraten würde. Der hatte sich nicht gereinigt. Der hatte nicht das Wort Gottes auf Herzen und Gewissen angewendet. Also zwei Dinge sind notwendig. Um gereinigt zu werden, oder um rein zu werden, braucht man die Kraft des göttlichen Wassers, und das ist das Wort Gottes. Und man braucht das neue Leben, die Kraft des Heiligen Geistes. Ich denke, der nächste Vers macht das auch sehr, sehr deutlich, denn es heißt in Vers 6, was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Was aus dem Fleisch geboren ist, hier hat Fleisch, das irdisch Vergängliche, diesen Sinn, was da rauskommt, das ist und bleibt so. Man könnte diese Aussage des Herrn Jesus sogar noch etwas erweitern, indem man sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist nicht nur Fleisch, sondern bleibt auch Fleisch, weil sich da nichts verändern kann. Wir merken also, da muss etwas anderes geschehen. Das Natürliche kann es nicht hervorbringen, sondern da muss etwas ganz Neues wirksam werden, und zwar die Kraft des Heiligen Geistes. Um das verständlich zu machen, gebraucht der Herr dann ein entscheidend wichtiges Bild. Er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Also damit wird ganz klar die Unabänderlichkeit dieses Grundsatzes bezeugt. Und dann kommt dieses eigentlich sehr einfache Bild, das der Herr Jesus gebraucht, indem er vom Wind redet. Übrigens ist das Wort Geist und Wind das gleiche Wort im Grundtext. Und hier haben wir aber ein sehr schönes Zeugnis. Der sagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und du weißt auch nicht, woher er geht. Nun, das merken wir besonders hier, wie schnell der Wind kommen kann, wie schnell er die Richtung ändert. Plötzlich kommt er daher, dorther, und wo er dann hingeht, wissen wir auch nicht. Wir sehen also, das ist etwas Geheimnisvolles mit der Windrichtung und was der Wind bewirkt. Ein sehr schönes und auch sehr einleuchtendes Beispiel von der Kraft Gottes. Denn tatsächlich ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes etwas ähnlich Geheimnisvolles wie auch der Wind. Er willt, wo er will. Das heißt mit anderen Worten, es ist und bleibt ein Werk Gottes. Das müssen wir festhalten. Kein Mensch konnte selbst die Geburt herbeiführen. Das stand nicht in seiner Macht. Und auch die neue Geburt können wir nicht bewirken. Das schenkt Gott. Man hat oft mit Recht gesagt, die neue Geburt oder die Geburt von oben setzt sich aus zwei Seiten zusammen. Das, was der Mensch tut, tun muss, und was Gott tut und auch tun wird. Was der Mensch tut oder tun muss, ist Buße und Glauben. Das sind die Voraussetzungen. Wobei Buße tatsächlich auch Bekenntnis einschließt. Nun, es gibt heute natürlich auch eine Buße. Jemand sagt einmal eine Buße, über die man Buße tun muss, weil sie gar keine Buße ist. Buße ist wirklich eine Kenntnis oder Erkenntnis der Sünde und ein Bekennen dieser Schuld vor Gott. Das ist Buße. Und im Allgemeinen geht das auch nicht ohne innere Traurigkeit ab. Das sagt Paulus übrigens im 2. Korintherbrief. Es gibt eine Buße zum Heil. Und die ist, sagt Paulus, auch mit einer inneren Traurigkeit verbunden. Denken wir an die Bekehrung eines Saulus. Der Mann hat ungeheuer darunter gelitten, als ihm das alles bewusst wurde, was es an Sünde und Schuld in seinem Leben gegeben hat. Da hat dieser Mann zunächst nicht gejubelt, sondern er war 3 Tage blind. Er hat da innere Kämpfe durchlebt, bis er sich durchgerungen hat zu diesem klaren Bekenntnis seiner Schuld. Aber dann kam die wunderbare Befreiung. Paulus sagt übrigens im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, dass es eine Traurigkeit zum Heil gibt. Das ist die Buße. Es gibt aber auch eine Traurigkeit der Welt, die mit Buße nichts zu tun hat, die unter Umständen zum Tode führen kann. Wir sehen also, Buße ist nicht so ein Spaziergang, sondern eine bewusst vollzogene Entscheidung, wo auch das Gewissen und das Innere berührt wird. Das ist entscheidend für eine Erneuerung. Der Wind, der Geist schenkt dann das Leben. Also von Seiten des Menschen, Bekenntnis oder Buße und Glaube an den Herrn Jesus. Und dann schenkt Gott neues Leben. Wir können das nicht machen. Wir können das auch nicht vermitteln. Das kann nur Gott tun. Wir können einem Menschen sagen, was er tun muss. Aber bekehren muss sich ein Mensch. Und das neue Leben schenkt Gott. Ein wunderbares Geschenk Gottes. Nun, Nikodemus ist immer noch wahrscheinlich mit diesen menschlichen Überlegungen beschäftigt, denn er sagt hier Vers 9, wie kann dieses geschehen? Er kann das einfach nicht verstehen. Wir merken auch hier wieder der natürliche Mensch. Aber dann kommt ein Vorwurf. Man hat oft diesen nächsten Vers so etwas als ironisch bezeichnet, aber persönlich bin ich der Überzeugung, es war ein berechtigter Vorwurf. Denn wir haben hier einen angesehenen Mann aus dem Judentum vor uns, der die Schriften kannte. Der Jesus nennt ihn sogar der Lehrer Israels, also er wusste viel, war sehr bewandert in den alttestamentlichen Schriften. Und dann dieser Vorwurf, du bist ein Lehrer und du weißt das nicht. Also mit anderen Worten, du müsstest das doch wissen. Du bist doch bewandert in den alttestamentlichen Schriften. Wir reden, was wir wissen. Was wir reden, das ist göttliche Offenbarung. Das ist klar überzeugend. Aber ihr redet etwas und wisst gar nicht richtig, was ihr redet. Denn als Lehrer Israel hätte er wissen müssen, dass tatsächlich eine Erneuerung des Menschen notwendig ist, um Anteil zu haben an den Segnungen des Reiches Gottes. Man braucht nur einige Stellen aus dem Alten Testament hinzuzunehmen, zum Beispiel aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 36, es gibt auch noch andere. Da geht ganz klar aus den Aussagen hervor, dass Gott damals dem Volke Israel durch die Propheten sagen musste, so nicht. Da muss eine Erneuerung stattfinden. Und das wird dann etwas bildlich dargestellt, aber es ist leicht verständlich. Und zwar sagt der Prophet im Auftrage Gottes, ich werde euch das steinerne Herz wegnehmen und durch ein fleischernes Herz ersetzen. Also mit anderen Worten, das harte Herz, das bei euch vorhanden ist, das muss erneuert werden. Nun, kein Mensch kann sich sein Herz erneuern. Aber hier geht es auch noch nicht einmal um das Organ. Man könnte jetzt natürlich einwenden und sagen, heute ist das kein Problem mehr. Heute macht man Herzverpflanzung, also kann man einem Menschen ein neues Herz geben. Aber damit ändert sich immer noch nichts. Denn es geht nicht hier um unser Organherz, sondern was die Bibel unter dem Begriff Herz versteht, das wird an anderer Stelle sehr klar gesagt, und das ist unser ganzes Sinnen, Denken, Planen, Überlegen. Mit anderen Worten, unser ganzes Innenleben. Der Mensch besteht nicht nur aus Organen. Ich denke, darüber sind wir uns alle im Klaren. Wir haben auch Gefühl, wir haben Empfindung, wir können denken, wir können planen. Und wo sitzt das? Nur die Bibel gebraucht da einen einfachen Begriff und sagt das Herz, das Innere. Das muss neu werden. Da muss etwas anderes kommen. Und zwar ein Herz, das nicht mehr verfinstert ist, das nicht mehr bestimmt wird durch die Leidenschaft der Lust, sondern durch die Wirksamkeit und die Kraft Gottes. Ich sagte schon, Paulus hat das so ganz klar erkannt. Gerade in seinem Leben, da spüren wir, merken wir, wie entscheidend diese Veränderung bei diesem Mann gewesen ist. Da hat sich tatsächlich seine ganze Gesinnung geändert. Ein Mann, der in furchtbarem, fanatischen Hass damals die Christen verfolgt hat, wurde später zu einem einzigartigen Zeugnis für die Sache Jesu Christi. Da war Veränderung. Da war eine neue Haltung. Oder um es einfach zu sagen, ein neues Herz. Und genau das sagt hier der Jesus zu Nikodemus. Du bist ein Lehrer in Israel? Hättest du wissen müssen, dass da etwas Neues in dein Leben hineinkommen muss. Um es einmal mit dem Philipperbrief zu sagen, die Gesinnung Jesu Christi, das brauchen wir. Eine neue Gesinnung. Nun, man hat oft gesagt, eine Gesinnung kann man sich nicht machen. Das ist etwas, was drin ist. Das geht auch nicht so einfach zu verändern. Es gibt sogar eine bekannte Redewendung. Da heißt es, ein Fuchs verliert die Haare, nie die Gesinnung. Merken wir, man kann so äußerlich sich manchmal verändern, aber dadurch verändert sich im Inneren noch lange nichts. Aber das ist entscheidend. Innerliche Veränderung, innerliche Erneuerung. Und ich denke, Nikodemus hat das später auch erkannt. dass es tatsächlich gar nicht anders geht. Dass wir neu werden müssen, da sind Voraussetzungen notwendig, auch von unserer Seite. Sagte schon, Bekenntnis, Buße und Glauben. Mehr können wir nicht. Das andere tut Gott. Von daher ist Wiedergeburt oder geboren werden von oben immer ein Werk und Geschenk Gottes. Ein wunderbares Teil, das Gott jedem anbietet. Aber ich sage noch einmal, hier haben wir das Wort muss. Anders geht's nicht. Einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und das zeigt der Herr einem Nikodemus. Und das zeigt er durch dieses Wort uns allen. Und damit erhebt sich natürlich die entscheidende Frage, mit der wir uns alle einmal beschäftigen sollen, ja beschäftigen müssen. Wie steht es um meine und deine Wiedergeburt? Eine wichtige Frage. Ich sage noch einmal, in der Christenheit hat man da manche Belehrungen gegeben, die nicht biblisch sind. Indem man eben behauptet, wenn du getauft bist, bist du wiedergeboren. Man kann das heute sogar sehr oft hören. Wenn man an Beerdigungen teilnimmt, dann wird tatsächlich von einer Taufwiedergeburt oft geredet. Und damit die Selbstverständlichkeit bezeugt, dass der oder die ja auch jetzt im Himmel ist, weil sie getauft ist. Aber das stimmt nicht. Die Wiedergeburt ist etwas anderes. Es ist ein ganz persönliches Erleben, das man haben kann und haben muss, um wirklich Gemeinschaft mit einem heiligen und gerechten Gott zu haben. Ich sage noch einmal, das kommt auch nicht von selbst, sondern ist immer das Ergebnis einer bewusst vollzogenen Entscheidung, die der einzelne Mensch vollziehen muss. Und zwar eben, ich wiederhole, durch Buße, Bekenntnis und Glauben. Dann ist Gott bereit, ein neues Leben zu geben. Welch eine wunderbare, herrliche Botschaft. Nun, dieses Gespräch verlagert sich dann etwas. Wir können auf die letzten Verse nicht mehr eingehen, aber sie sind auch dann gar nicht mehr so schwer. Wenn der Jesus dann das wunderbare Zeugnis hier vorstellt, dass er tatsächlich in der Lage war, über göttliche Dinge zu reden. Wenn ich euch das Irdische sage, das könnt ihr schon nicht verstehen, wie könnt ihr dann das Himmlische verstehen? Ich denke, das Irdische bezieht sich auch auf die Segnungen des irdischen Reiches. Da gibt es schon Geheimnisse, die auch Nikodemus bis ins Letzte nicht verstanden hat. Und er sagt dann in diesem Zusammenhang, und wenn ich jetzt anfangen würde, ich sage es mal mit eigenen Worten, euch so etwas zu erzählen über die himmlischen Dinge, dann wäre ganz Schluss. Wir können das auch nicht bis ins Letzte erfassen. Aber wir können die Heilsgedanken Gottes erfassen. Wir können verstehen, was der Herr dann sagt. Dass so von Seiten Gottes die Welt geliebt worden ist, dass er seinen Sohn gegeben hat. Liebe, es kommt auch nicht darauf an, ob wir alles verstehen. Die Errettung hängt nicht von dem absoluten, vollkommenen Verständnis an, sondern von dem Glauben. Ob wir das glauben. Ob wir glauben, dass Gott die Wahrheit sagt. Und das ist die entscheidende Voraussetzung. Und das ist die Frage, die ich auch jetzt hier an jeden von uns richten möchte. Glauben wir wirklich nicht nur an Gott? Das nützt auch wenig. Sondern glauben wir Gott? Glauben wir, was er sagt? Das ist das Entscheidende. Denn dieser Glaube, nach 1. Mose 15 und nach dem Römerbrief, der führt zur Gerechtigkeit, nicht der Glaube an Gott. Sondern Abraham glaubte Gott. Und dieser Glaube, der wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.